Morgen, seid herzlich gegrüßt. Vorneweg möchte ich euch ein Zeugnis sagen, weil Gott Humor hat. Das durfte ich wieder feststellen, wie ihr wisst oder wie viele von euch wissen, waren ja jetzt 3 Wochen lang Flüchtlinge bei uns aus der Ukraine zu Hause, haben mit uns gelebt. Am Donnerstag sind sie umgezogen in ihre Wohnung, die wir ihnen für sie gefunden haben in Kreußen. Es hat alles sehr gut geklappt und ich habe mit 2 stämmigen Brüdern aus der Gemeinde den Umzug gemacht. Ein Bruder musste sich dann ausklinken. Wir hatten gedacht, okay, den brauchen wir nicht mehr. Dann waren wir in Kreußen mit diesen ganzen Möbeln und einer alten, schweren Waschmaschine. Und nur noch ein Steigerbruder und ich. Wahrscheinlich hat der Steigerbruder sich gedacht, jetzt muss ich die Waschmaschine und den Bernd drauftragen. Und ich habe gedacht, mein Rücken, aber Gott hat Humor. Just in diesem Moment kam ein Bruder aus der Kreuzner Gemeinde, der auch groß und stämmig war, vorbei und hat gesagt, kann ich helfen? Und dann habe ich gesagt, sehr gut, dann muss ich nur noch die Verantwortung tragen. Und die Brüder haben das alles hochgebracht und ich habe mich wirklich riesig gefreut. Wir sind mittlerweile in der 13. Predigt angekommen, im Johannesevangelium. Wenn wir die Jahreslosung von Markus mit reinnehmen, mit dem Leitvers, damit ihr glaubt, aus Johannes 20, 31. Und ich denke, gerade in diesen Zeiten brauchen wir nichts mehr wie, damit ihr glaubt. 2 Jahre Pandemie, jetzt der Krieg in der Ukraine. Aber sind wir ehrlich, es ging doch vorher schon drunter und drüber. Immer mehr werdende Kriege, Erdbeben, Tsunamis, gewaltige Stürme, Vulkanausbrüche, immer mehr Hungernde auf der Welt. Wir wollen nicht vergessen, die Christenverfolgung, die immer ärger wird. Nur hat uns das persönlich wohl nicht so ganz tangiert. Bis auf die Pandemie vielleicht und jetzt der Krieg an den Grenzen Europas. Kein WC-Papier, kein Öl, ab und zu kein Mehl. Meine Lieblings-Chili-Soße hängt auf einem Frachter irgendwo am Suezkanal. Das hat uns beschäftigt, ja. Aber was sagt das Wort Gottes? Viele von euch, und ich hoffe alle, sind Bibelleser. Und dies sollte uns wirklich nicht erschrecken oder gar Angst einjagen. Gottes gutes und heiliges Wort erfüllt sich eben. Alleine am Tag, wo Christus gekreuzigt wurde, wo er für meine und deine Sünden am Kreuz gestorben ist, sind um die 20, ich glaube sogar 23 Prophezeiungen aus dem Alten Testament eingetroffen. Und jetzt lesen wir, damit ihr glaubt oder hören wir. Johannes, der Jünger Jesu, der an seiner Brust lag, macht uns wirklich Mut mit dem Evangelium. Jesus selber macht uns Mut. Er ist barmherzig und ist da. Nebenbei bemerkt, lohnt sich das Buch zur Predigtreihe von Arnold Fruchtenbaum, ein messianischer Jude. Das Leben des Messias. Ich will nur ganz kurz 2 Sachen daraus sagen. Schon alleine, als er in den Windeln lag, gab es einen Hinweis auf seinen Tod. Ganz interessant, wie er konfrontiert wurde mit den Pharisäern, mit der Ehebrecherin, und er nimmt die Dynamik raus und schrieb etwas auf den Boden. Interessant, was Fruchtenbaum dazu schreibt. Ich möchte euch Mut machen, dieses Buch zu lesen. Ich selber habe es schon 2-mal hinter mir. Es ist wirklich sehr, sehr gut. Zurück zur Predigtreihe, damit ihr glaubt. Wir werden lesen aus dem Johannesevangelium 5, die Verse 1 bis 16. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda heißt und der 5 Säulenhallen hat. In diesem lag eine große Menge von Kranken, Blinden, Lahmen und Abgezehrten, welchen auf die Bewegung des Wassers warteten. Denn ein Engel stieg zu gewissen Zeiten in den Teich hinab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, der wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch geplagt war. Es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre in der Krankheit zugebracht hatte. Als Jesus diesen daliegen sah und erfuhr, dass er schon so lange Zeit in diesem Zustand war, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortet ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser bewegt wird. Während ich aber selbst gehe, steigt ein anderer vor mir hinab. Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher. Und sogleich wurde der Mensch gesund, hob seine Liegematte auf und ging umher. Es war aber Sabbat an jenem Tag. Nun sprachen die Juden zu dem Geheilten: Es ist Sabbat, es ist dir nicht erlaubt, die Liegematte zu tragen. Er antwortete ihnen: Der mich gesund machte, der sprach zu mir: Nimm deine Liegematte und geh umher. Da fragten sie ihn: Wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat: Nimm deine Liegematte und geh umher? Aber der Geheilte wusste nicht, wer es war, denn Jesus war weggegangen, weil so viel Volk an dem Ort war. Danach findet ihn Jesus im Tempel und spricht zu ihm: Siehe, du bist gesund geworden. Sündige hinfort nicht mehr, damit dir nicht etwas Schlimmeres widerfährt. Da ging der Mensch hin und verkündete den Juden, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Und deshalb verfolgten die Juden Jesus und suchten ihn zu töten, weil er dies am Sabbat getan hatte. Ich habe meine Predigt genannt Gegensätze. Eigentlich passt das sehr, sehr gut, auch was Hendrik am Anfang gesagt hat, heute zum Palmsonntag. Gegensätze, warum? Und zwar, es macht jemand ein Wunder und hilft jemanden vollständig, macht Wunder um Wunder und letzten Endes will man ihn töten. Am Palmsonntag wurde gerufen: Hosianna. 5 Tage später: Kreuzige ihn. Ich habe den Text eingeteilt in 2 Abschnitte. Der erste habe ich genannt: Jesus offenbart sich, die Verse 1 bis 9 aus dem Kapitel 5. Der zweite Teil: Unglauben oder falsche Erwartungshaltung, mit den Versen 10 bis 16. Wir wollen anfangen und ich lese die Verse 1 bis 3. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda heißt und der 5 Säulenhallen hat. In diesen lag eine große Menge von Kranken, Blinden, Lahmen und Abgezehrten, welche auf die Bewegung des Wassers warteten. Unser Herr Jesus kam zum 2. Mal hinauf nach Jerusalem. Beim 1. Mal besuchte er den Tempel, beim 2. Mal ging er zum Teich Bethesda. Es war ein Fest der Juden, aber man kann definitiv nicht genau sagen, was es für ein Fest war. Ob es Passa war, das Laubhüttenfest, Purim oder gar ein anderes, man weiß es nicht. Johannes lässt es beim Schreiben offen. Interessant ist, was Jesus sieht beim ersten Kommen. Sieht er, wie der Mensch dem Mammon dient im Tempel. Wie er Götzendienst macht im Tempel. Der Mensch dient dem Mammon. Und Jesus verabscheute es, die erste Tempelreinigung. Beim 2. Besuch in Jerusalem geht er nach Bethesda, zur Säulenhalle, am Teich Bethesda und sieht nur Elend, Blinde, Lahme, Abgezehrte, Krankheit, geschwächte Menschen. Das war bestimmt kein schöner Anblick. Ich war in der Ukraine mal in einem Blindenheim und ich kann euch sagen, wenn ich heute noch dran denke, das zieht mich immer ganz schön runter. Wenn die Menschen da drinnen liegen und nach Licht schreien, und es sind nicht solche Heime wie bei uns. Ich weiß dort gewisse Begegnungen noch und ich sage euch, das nimmt mit, wenn man so Elend wirklich sieht. Bethesda. Übersetzt Haus der Gnade, Haus der Barmherzigkeit. Ihr Lieben, ich hoffe, dass auch unsere Gemeinde ein Haus Bethesda ist. wo Menschen Hilfe finden, Hilfe im Praktischen, noch wichtiger aber Hilfe für die Seele, fürs Herz, wo durch den Herrn Jesus ewiges Heil, Friede, Freude und Zufriedenheit, ja, Sündenvergebung durch Christus zu finden ist. Stellen wir uns mal die Frage und brechen wir das runter auf unsere Häuser, auf unsere Wohnungen, zu Hause, ob das Bethesda-Häuser sind. Und ich denke, das kann auch jeder für sich beantworten. Die Heilung des Gelähmten am Teich Bethesda ist ein Zeichen und als solches verweist es auf etwas Größeres als bloß dieses äußerliche Geschehen. Was das Zeichen bedeutet, sagt der Herr in seinen Worten, die sich der Heilung anschließen, ähnlich wie in der Synagoge zu Kapernaum mit seinen Worten erklärte, was das Zeichen der Brotvermehrung aussagen sollte. Kapitel 6 lesen wir das später. Die bloße Heilung ist eine Vorausschattung auf das Werk, das Jesus zu tun hatte. Er war von Gott gesandt, den in Sünden toten Menschen Leben zu geben. Und zwar durch das Wort, das er sprach, das er predigte. Die Umstände der Heilung selbst waren ein Abbild davon, wie der Sohn Gottes dem Menschen, der durch die Sünde im Tod gehalten wird, das Leben gibt. Schauen wir uns kurz die Kranken an. Blinde, es ist schlimm genug, die uns umgebende Welt nicht zu sehen. Schlimmer ist es, dass die Sünde den Menschen blind gemacht hat für Gottes Wort und für die Ewigkeit. Lahme. Die Sünde macht den Menschen lahm. Er ist von dem guten Weg abgewichen, Römer 3, Vers 12. Und hat durch die Sünde die Fähigkeit verloren, den Weg des Lebens und des Gehorsams zu gehen. Sind wir ehrlich, gerade wir Kinder Gottes, wenn wir fallen, ist es, als wärst du gelähmt, als sind wir gelähmt. Nur gut, dass Christus uns die Hand reicht. Nur gut, dass Christus für alle unsere Sünden gestorben ist. Abgezehrte. Die Sünde hat den Menschen auch gänzlich unfähig gemacht, dass er nichts, aber auch gar nichts tun kann. Auch Römer 3, Vers 12. Die Kranken waren Juden und hielten das Gesetz in Ehren, Römer 7, Vers 12. Die so heilig, gerecht und gut, lesen wir. Der Mensch, der das Gesetz hält, wird leben, lesen wir in Römer 10, Vers 5. Aber wer vermochte dies, das Gesetz zu halten? Ich? Nein. Du? Wohl kaum. Einer von uns oder draußen in der Welt? Es ist unmöglich. Genauso wie der Gelähmte ins Wasser wollte. Jesus Christus hat alles erfüllt. Matthäus 5, Vers 17. Für dich und mich ist er, Gott, Messias, Erlöser, Opfer geworden. Jesus kam und besuchte nicht den Königspalast. Er ging nicht zu Herodes rein, wie er kam. Er ging nach Bethesda. Er kam, um das Verlorene zu retten. Lukas 19, Vers 10. Der Herr Jesus tat das mit diesen Zeichen, was dem Gesetz unmöglich war. Der vierte Vers, denn ein Engel stieg zu gewissen Zeiten in den Teich hinab und bewegte das Wasser. Wer nur nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, der wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch geplagt war. Wir lesen von Engeln, die das Wasser berührten. Der Mensch dort in Bethesda konnte machen, was er wollte. Er konnte ewig lang vielleicht sogar im Wasser sein. Er konnte die ganze Zeit dort verbringen. Es passierte gar nichts. Es passierte überhaupt nichts, wenn er ins Wasser ging und der Engel rührte das Wasser nicht an. Der Herr musste den Befehl geben, dass der Engel das Wasser anrührte. Wasser ist lebensspendend. Wasser gibt Kraft. Wasser bringt so schöne Blumen hervor. Wasser bringt Leben hervor. Die Natur jauchzt nach jedem Frühregen. Wir brauchen auch dieses Wasser. Wir brauchen dieses Wasserbad im Wort. Nach Epheser 5, 26. Wir brauchen dieses lebendige Wasser, was wir in Johannes 4, Vers 10 schon gelesen haben. Wir brauchen Christus letzten Endes. Und dies ist nur bei Jesus zu finden. Nur der Herr kann es wirken. Niemals der Mensch oder du oder ich. In Jeremia 17, 13 warnt der Prophet Israel sogar, die Quelle des Wassers nicht zu verlassen. Am Ende von Vers 4 sehen wir, dass jede Krankheit geheilt wird. Sobald und egal, was für ein Mensch mit was für einer Krankheit in dieses Wasser geht, wenn der Engel es berührte und du gehst ins Wasser, bist du gesund. Genauso ist Christus. Er macht uns komplett gesund. In Vers 5, es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre in der Krankheit zugebracht hatte. Interessant, 38 Jahre war Israel in der Wüste. Aber mit Unglauben behaftet und unterwegs. Sie waren bockig und gingen ihren Weg, 38 Jahre lang. Obwohl sie Nachkommen Abrahams waren, hatten sie aber den Glauben Abrahams nicht. Darum glichen sie all diesen Blinden, Lahmen und Abgezehrten. Sie waren seit Generationen hilflos. Der Gelähmte war die passende Person, an der Jesus seine Gnade und seine Macht erweisen konnte. Der Gelähmte konnte nämlich nichts tun, was zu seiner Gesundung beiträgt. Er war ein armer Gelähmter, der 38 Jahre lang dort lag. Das muss man sich mal vorstellen. Aber letzten Endes, genau wie du oder ich. Ich, wenn ich mich anschaue, war 32 Jahre gefesselt an meine Sünden und war tot in Sünden. Und Jesus fragte auch mich, wie den Gelähmten, willst du gesund werden? Mit dieser Frage, willst du gesund werden, stellt er den Gelähmten komplett schachmatt. Weil der Gelähmte da liegt und kann nichts tun und er fragt ihn noch. Seine Hilflosigkeit ist komplett aufgedeckt. Als Jesus diesen Daliegen sah, den Vers 6, und erfuhr, dass er schon lange Zeit in diesem Zustand war, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Nicht der Kranke sah den Herrn. Ist auch interessant. Der Herr sah den Kranken. Jesus sucht den Kranken. Er ist gekommen zu den Kranken und zu den Müden, zu den Verlorenen. Willst du gesund werden? Dem Gelähmten widerfährt Gnade, wie dem Unwürdigen Gutes widerfährt, dem Ungerechten Gerechtigkeit widerfährt, dem Verdammten die Herrlichkeit widerfährt. Und alles unverdient, genauso wie bei dem Gelähmten. Der Herr heilt einen einzigen Mann dort, greift einen raus. Man könnte fragen, warum nicht alle gleich? Aber in seiner Souveränität hat er das eben nicht gemacht. Hat nicht der Töpfer das Recht, mit dem Ton zu machen, was er will? Hat nicht der Schöpfer das Recht, mit dem Geschöpf zu machen, was er möchte? Wollen wir, möchte ich oder du mit Gott rechten? Wer ist würdig? Wer ist dem gegenüber würdig, der Macht hat, Menschen in den Himmel zu bringen, aber auch Menschen in die Hölle zu werfen? Der Kranke antwortete in Vers 7, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser bewegt wird. Während ich aber selbst gehe, steigt ein anderer vor mir hinab. Die Antwort von dem Gelähmten war eigentlich total daneben. Genauso wie, hilf mir aus meiner Not dringend, jetzt gleich. Ja, ich komme in 2 Wochen vorbei. Dem Gelähmten wird von Jesus Heilung zugesagt. Und er sagt, aber ich muss doch ins Wasser. Er versteht es gar nicht. Kein Verständnis. Römer 3, Vers 11 lesen wir das. Er hofft auf Menschenhilfe und letzten Endes auf den Teich, damit, wenn der Engel ihn endlich anrührt, dass er doch im Wasser ist, weil nur dann wird er geheilt. Beides kann ihm letztendlich aber nicht helfen, solange der Engel das Wasser nicht anrührt, sondern nur der Sohn Gottes. Und Jesus steht neben ihm. Und Jesus wendet sich nicht von ihm ab. Er bleibt. Und das ist so gut zu wissen, ja, dass wenn wir auch Jesus einmal überhaupt nicht verstehen, wenn wir wirklich rat- und hilflos sind, dass Jesus bei mir stehen bleibt. Dass er sich nicht abwendet. Wie gut zu wissen, wie gut zu glauben, dass Jesus bei mir ist. Wie gut, dass wir einen Herrn haben, der nicht flieht, sondern der gute Hirte ist bei seinen Schafen. Ja, er schweigt manchmal. Aber ihr Lieben, wenn Jesus schweigt, vielleicht könnte es doch durchaus mal eine Prüfung sein. Viele von euch, die hier sitzen, haben Prüfungen hinter sich oder sind gerade in Prüfungen. Wenn ihr in Prüfungen seid, wie ist es da? Zumindest wie ich meine Prüfung gehabt habe, was schon lange her war, da war es ganz ruhig drinnen. Mucksmäuschenstill. Aber Jesus steht neben dir, auch wenn es still ist. Der Gelähmte sagt, ich habe keinen Menschen. Es kann ja auch eine gefühlte Lebenspraxis darin sein oder werden, durch die Pandemie ja noch verstärkt, dass man alleine ist. Schauen wir, was David sagt im Psalm 142, die Verse 5 und 6. Ich schaue zur Rechten, siehe, dass keiner, der mich kennt. Jede Zuflucht ist mir abgeschnitten, niemand fragt nach meiner Seele. Ich schreie, o Herr, zu dir. Ich sage, du bist meine Zuflucht, mein Teil im Land der Lebendigen. Das ist Vertrauen. Das ist Zuversicht. Wenn alle Menschen uns verlassen, wenn dein Bruder oder deine Schwester dich enttäuscht, was vorkommt, Christus ist da. Und David ist in einer Höhle. Mit Sicherheit war da nicht bestes Licht drin, in Dunkelheit, vielleicht ein kleines Feuer. Aber David setzt in dieser Situation sein Vertrauen auf den Herrn. Dass wir alle daraus lernen und auf Jesus schauen, sein Erlösungswerk. Und sehen ihn in der Dunkelheit und sehen ihn in der Situation, wo wir alleine sind und setzen unser Vertrauen und unsere Hoffnung darauf, weil dort werden wir nicht enttäuscht. Niemand fragt nach meiner Seele. Und dennoch schwenkt der Psalmschreiber David um und gibt Gott Lob und Ehre, weil er diese Zuversicht hat, dass Christus bei ihm ist. Die Verse 8 und 9. Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher. Und sogleich wurde der Mensch gesund, hob seine Liegematte auf und ging umher. Es war aber Sabbat an jenem Tag. Christus offenbart sich. Jesus offenbart seine Gottheit durch die Werke, die er tut. Johannes 5, 36 und 39 möchte ich einmal kurz lesen. Ich aber habe ein Zeugnis, das größer ist als das des Johannes. Denn die Werke, die mir der Vater gab, dass ich sie vollbringe, eben die Werke, die ich tue, geben Zeugnis von mir, dass der Vater mich gesandt hat. Vers 39. Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Lukas 4, 16 bis 22. Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Und es wurde ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja gegeben. Und als er die Buchrolle aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben steht: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkündigen und den Blinden, dass sie wieder sehen werden, Zerschlagenen die Freiheit zu setzen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Und er rollte die Buchrolle zusammen und gab sie den Diener wieder und setzte sich, und alle Augen der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er aber fing an, ihnen zu sagen: Heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund kamen, und sprachen: Ist dieser nicht der Sohn Josefs? Er zitierte aus Jesaja 61. Jesus, seine Worte hatten Kraft und Macht. Er ruft dem Sünder auch heute noch zu. Wie zu dem toten Lazarus: Komm heraus. Wie zu dem Gelähmten: Steh auf. So ruft er auch heute dir zu, der du vielleicht dein Leben ihm heute noch nicht gegeben hast. Kehre um von deinem gottlosen Weg, und ich will dir echtes Leben, ewiges Leben geben, echten Frieden. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstocket eure Herzen nicht. Nach Hebräer 3, 15. Und wir können uns fragen, derjenige, der vielleicht sein Leben noch nicht dem Herrn Jesus gegeben hat: Was oder wer hält dich ab, sich zu bekehren und Jesus zu folgen? Was oder wer hält dich ab, deine Sünden zu bekennen und Christus als neuen Herrn anzunehmen? Was hält dich? Wer hält dich? Wenn es nichts ist, warum tust du den Schritt nicht? Jesus ist Gottes Sohn und ruft uns Menschen zur Buße auf, und noch mehr. Er hat deine und auch meine Schuld am Kreuz komplett gesühnt und hat bezahlt. Er ist dein und mein Löser. Vertrau ihm. Er hat den Schuldbrief zerrissen und ins tiefste Meer geworfen. Gott hat sich erbarmt und hat sich herabgelassen aus dem Himmel durch seinen Sohn Jesus und will uns Menschen ewiges Heil bringen. Wie der Gelähmte, der nichts tun konnte zu seiner Heilung, können auch wir nichts tun. Es ist ganz allein Gottes Barmherzigkeit. Bei Jesaja lesen wir über den Herrn: Ich bin gefunden worden von denen, die mich nicht suchten. Jesaja 65, 1. Paulus zitiert diese Stelle in Römer 10, 20 und etwas später fragt er entsprechend: Wer hat ihm zuvor gegeben, dass es ihm denn vergolten werde? Alles ist durch ihn und zu ihm hin, nach Römer 11, 35 und 36. Vergessen wir nicht, die Heilung ist ein Zeichen der Errettung zum ewigen Leben. Jesus macht den Gelähmten komplett gesund. Genauso ist sein Opfer für uns komplett. Auch in der Schöpfung sehen wir, Gott gebietet und es steht da. Psalm 33, Vers 9 lesen wir das. Der Gelähmte stand auf und ging umher. Vollständig geheilt. Der Sabbat, wo auch noch erwähnt wird hier, diente dazu, sich auszuruhen und über Gott nachzudenken. Gott besucht sein Volk und tut Wunderzeichen um Wunderzeichen, spricht und redet zu ihnen, lebt unter ihnen, und viele erkannten ihn nicht. Liebe Zuhörer, ich hoffe, dass du Jesus nicht an dir vorbeigehen lässt. Wende dich noch heute ihm zu, rate ich dir, wenn du ihm noch nicht gehörst. Der zweite Punkt meines Bibeltextes war Unglauben oder falsche Erwartungshaltung. Eben diese Gegensätze, wo aufeinander prallen. Die Verse 10 bis 16. Nun sprachen die Juden zu dem Geheilten: Es ist Sabbat. Es ist dir nicht erlaubt, die Liegematte zu tragen. Er antwortete ihnen: Der mich gesund machte, der sprach zu mir: Nimm deine Liegematte und geh umher. Da fragten sie ihn: Wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat: Nimm deine Liegematte und geh umher? Aber der Geheilte wusste nicht, wer es war. Denn Jesus war weggegangen, weil so viel Volk an dem Ort war. Danach findet ihn Jesus im Tempel und spricht zu ihm: Sieh, du bist gesund geworden. Sündige hinfort nicht mehr, damit dir nicht etwas Schlimmeres widerfährt. Da ging der Mensch hin und verkündete den Juden, dass Jesus es war, der ihn gesund gemacht hatte. Und deshalb verfolgten die Juden Jesus und suchten ihn zu töten, weil er dies am Sabbat getan hatte. Im zweiten Buch Mose lesen wir, was man darf und was man nicht darf am Sabbat. Aber es steht definitiv nur dort Arbeit. Und es ist davon auszugehen, dass es die Arbeit war, die zum täglichen Unterhalt deines Lebens gemeint war. Es ist nicht genau definiert. Arbeit war die übliche Beschäftigung, um sein Leben eben genau wie heute zu unterhalten. Doch die rabbinische Anschauung hatte eine mündliche Anschauung überliefert, die über das Alte Testament eben hinausging. Das lesen wir in der jüdischen Mischna. Die Sabbatgebote, die der Mensch hinzugetan hat. Dazu gehört das Tragen jeglicher Dinge. Von A nach B zum Beispiel. Folglich hatte der Geheilte die mündliche Überlieferung gebrochen, aber nicht das Gesetz vom Alten Testament, was wir im zweiten Buch Mose lesen. Der Geheilte machte genau das, was man am Sabbat machen sollte. Er ging mit der Liege umher und gab Zeugnis von der Größe Gottes. Er ging dann auch in den Tempel. Gott gab den Sabbat, dass er geehrt wird. Er führte sie aus dem Land Ägypten. Und sie sollten daran denken, was Gott für sie Gutes getan hat. Sein Volk sollte daran denken, dass der Herr sie befreit hat. Das Volk konnte nichts tun. Der Geheilte gab unwissentlich die beste Antwort. Nämlich, er gehorchte seinem Wohltäter und nicht den menschlichen Geboten. Und das wollte Gott. Der Vers 12, da fragten sie ihn, wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat, nimm die Liegematte und geh umher? Der Geheilte war 38 Jahre gelähmt, lag in Bethesda. Man sollte meinen, dass die Leute aus der Säulenhalle und die dort immer wieder die Kranken besuchten, ihn kannten. Und man sollte meinen, dass diese Leute sich dafür interessieren, wer ihn geheilt hat. Sie fragten nach dem Menschen, der ihnen gesagt hatte, nimm deine Liegematte. Sie fragten nicht nach der Heilung. So sehr sind sie auf ihre menschlichen Bestimmungen fixiert. So sehr sind sie zugeschüttet mit ihren Bestimmungen und haben dabei Gottes Wort auch noch zugeschüttet. Sie erwarteten den Messias menschlich, nämlich mit einem Heer von Soldaten, dass endlich die Römer weggingen. Sie erwarteten ihn nicht göttlich. Aber auch wir. Wir sind teilweise nicht besser. Wir sind auch so zugeschüttet mit Arbeit, Beruf, mit Freizeitaktivitäten und, dass wir fast keine Zeit mehr mit Jesus verbringen. Unzählige Zeitfresser, WhatsApp, YouTube und. Wir denken an den Vortrag von Jens über Smartphone. Jeder prüfe sich selber. Und wenn ich mich da anschaue, da muss einiges geändert werden. Ich bin da nicht besser. Sie fragten nicht nach der Heilung und freuten sich überhaupt nicht mit ihm. Das muss man sich einmal vorstellen. Eigentlich echt traurig, das Verhalten der Menschen dort. Eine total falsche Erwartungshaltung. In Vers 13, aber der Geheilte wusste nicht, wer es war, denn Jesus war weggegangen, weil so viel Volk an dem Ort war. Der Herr ging weg. Calvin schreibt darüber, und das hat mir so gut gefallen. Es ist gewiss, dass Christus nicht wollte, dass der Glanz einer so herrlichen Tat verblasse. Doch wollte er, dass die Kunde davon sich verbreitet, bevor er sich als dessen Urheber zu erkennen gab. Er zog sich für kurze Zeit zurück, damit die Juden sich von der vollständigen Genesung, von der Tat, selbst ihr Urteil bilden konnten. Ohne Ansehen der Person. Ich finde es bemerkenswert, wie Jesus hier reagiert hat. Wie er in den Mittelpunkt steht, die Kraft, die Größe Gottes, die Barmherzigkeit Gottes, und zieht sich zurück, dass die Menschen den Geheilten erstmal sehen. Und sie waren eigentlich gar nicht daran interessiert. Vers 14, danach findet ihn Jesus im Tempel und spricht zu ihm, sieh, du bist gesund geworden, sündige hinfort nicht mehr, damit dir nicht etwas Schlimmeres widerfährt. Der Geheilte wollte Gott die Ehre geben, da er in den Tempel ging und dort wahrscheinlich beten wollte. Und dennoch wusste der Geheilte immer noch nicht, wer ihn denn geheilt hat. In gewisser Weise geht es uns allen so, dass wir rückblickend Gottes gutes Handeln und seine Barmherzigkeiten in unser Leben erst sehr spät sehen. Sein Wirken, sein Ziehen an uns sehen wir oder hat er schon gewirkt, als wir ihn noch gar nicht kannten. Ja, und wenn ich auch mein Leben anschaue mit 32, wo ich mit 32 Jahren Jesus fand, aber bis dorthin wollte ich Gott hören, so wie ich es mir eingebildet habe. Ich war wirklich tot in Sünden und machte meinen Gott. Bis ich mit lebendigen Christen zusammenkam und anfing, in Gottes Wort zu lesen. Es kam Leben in meinen Tod hinein. Und es ist alles ein Geschenk. Jesus sagte noch etwas sehr Wichtiges. Sündige hinfort nicht mehr. damit dir nicht etwas Schlimmeres widerfährt. Der Herr Jesus macht ihm hier klar, dass es noch etwas viel Schlimmeres geben kann, als 38 Jahre gelähmt zu sein. Man kann es gar nicht glauben. Und wenn man das jemandem sagt, dem es so geht, der kann es wahrscheinlich auch nicht glauben. Aber es gibt etwas Schlimmeres. Letzten Endes bleibe dabei, mit deinem Leben Gott die Ehre zu geben und Zeugnis zu sein für deinen Vater im Himmel. Es ist viel schlimmer, getrennt von Gott zu sein. Es ist viel schlimmer als jegliche Krankheit. Es ist viel schlimmer, vielleicht gesund zu sein, aber dafür wartet die ewige Verdammnis auf dich, wenn du Jesus nicht gehörst. Wenn du getrennt bist von Gott, das will Jesus damit sagen. Es gibt was Schlimmeres, wie dass du hier gelähmt bist. Und schaut in die Welt hinaus. Und wir müssen nicht einmal in die Welt schauen, schauen wir manchmal in unser Herz. Einer will, dass man sich nicht fragt, woher komme ich, wohin gehe ich? Gibt es einen Gott wirklich? Einer will, dass der Mensch verloren gehe. Die Verse 15 und 16. Da ging der Mensch hin und verkündete den Juden, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Und deshalb verfolgten die Juden Jesus und suchten ihn zu töten, weil er dies am Sabbat getan hatte. Der Geheilte war doch froh und sagte, dass Jesus es war. Er war der Meinung, die Juden interessieren sich dafür, wer dieser Wohltäter denn war, der mir geholfen hat. Mitnichten. Heilen am Sabbat. Sie sind überhaupt nicht auf das Wesentliche konzentriert, sondern suchen und sehen nur diesen angeblichen Skandal. Die angebliche Verfehlung sehen sie, nicht, was den Menschen passiert ist. Da war ein Mann, der die Weissagungen des Propheten Jesaja aus Kapitel 35 erfüllte. Und sie wussten eigentlich, was da geschrieben steht. Es wandelt ein Mann unter ihnen, der die göttlichen Wunder tut. Und sie sind nur auf sich fixiert. Sie sind auf das fixiert, was die Menschen gemacht haben. War da wirklich Sehnsucht nach einem Messias? Und wieder, sie erwarteten ihren Gott, sie erwarteten ihn nicht. Es bewahrheitet sich, was Jesus zu Nikodemus über den Menschen sagt. Er hasst das Licht aus einem einzigen Grund, weil es Licht ist. Johannes 3, 19 und 20. Sie glaubten Jesus nicht. Mit diesem Kapitel fängt Johannes an, die Auseinandersetzung zwischen Jesus und den Juden nachzuzeichnen. Schon am Anfang vom Johannesevangelium macht Jesus deutlich, dass man ihn nicht annimmt, sondern dass man ihn verwerfen wird. Hosianna, kreuzige ihn. Dass er am Sabbat geheilt hat, das war nur der Vorwand, ihn zu töten. Mit der Heilung war die Weissagung an den Messias gegeben und sie wussten das. Aber sie wollten ihn nicht. Sie konnten nicht glauben, noch konnten sie zu ihm kommen, weil sie nicht bereit waren, ihr stolzes Herz zu beugen. Ihr Lieben, wir kommen zum Ende. Was glaubst du? Glaubst du dem Sohn Gottes? Glaubst du Jesus Christus vollständig, dass du ihm vertrauen kannst, dass er das Opfer auf Golgatha getan hat? Vertraust du ihm und legst dein Leben in seine Hand? Glaubst du, dass er für deine Sünden gestorben ist am Kreuz von Golgatha? Wenn ja, wirst du Gemeinschaft haben mit Jesus hier auf der Erde schon und erst recht im Himmel. Wenn das noch nicht der Fall ist, Mache dich auf. Am besten heute. Am besten jetzt. Ich schließe mit einem Zitat von Spurgeon, dem englischen Erweckungsprediger. Alle, die ihren hoffnungslosen Zustand erkennen, sind eingeladen, zu Jesus zu kommen. Amen.